Was macht Medizin und Forschung wirklich lebendig? Es sind nicht nur die Formeln im Labor oder die Studien auf dem Papier. Es sind die Menschen dahinter. Forscherinnen, die nach Lösungen suchen. Ärztinnen, die nicht Krankheiten behandeln, sondern den Menschen als Gesamtes sehen und gute Lebensmomente bewahren wollen. Und vor allem Betroffene. Der Vater, die Freundin, Menschen wie du und ich, deren Geschichten uns berühren und antreiben. Willkommen bei Wirkstoff Mensch, dem Podcast von Lilly. Hier hören wir zu, wir lernen und wir verstehen, was es heißt, wenn Wissenschaft auf Leben trifft. Mein Name ist Birgit Fenderl und dies ist unser Raum für Geschichten, die bewegen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Wirkstoff Mensch. Wir beschäftigen uns in dieser Folge wieder mit der Demenzkrankheit Alzheimer. Laut aktuellem Demenzbericht sind in Österreich derzeit rund 109.000 Menschen an Alzheimer erkrankt und damit direkt betroffen. Zählt man aber ihre Familien, ihre Freunde und das gesamte soziale Umfeld dazu, dann betrifft Alzheimer natürlich wesentlich mehr Menschen. Insgesamt leben aktuell rund 170.000 Menschen in Österreich mit Demenzerkrankungen und das Gesundheitsministerium schlägt Alarm. Bis zum Jahr 2050 könnten fast 300.000 Menschen direkt von Demenzerkrankungen betroffen sein. Der Grund? Unsere immer älter werdende Gesellschaft. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz und Alzheimer ist nach wie vor eine unheilbare Krankheit. In diesem Podcast wollen wir über die ganz persönlichen Geschichten sprechen. Heute ist wieder eine Angehörige eines Patienten bei uns, der an Alzheimer erkrankt ist. Herzlich willkommen und herzlichen Dank vor allem Friederike de Meyer, dass du bereit bist, heute mit uns über deine ganz persönliche Geschichte zu sprechen.
Ja, gerne.
Ja, und der Gastgeber dieses Podcasts, der ist Mario Haller, Geschäftsführer von Lilly Österreich. Hallo Mario.
Hallo, servus.
Mein Name ist Birgit Fenderl. Ich werde euer Gespräch journalistisch begleiten, vielleicht die ein oder andere Frage stellen. Und weil wir sehr persönlich sind hier, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir in diesem Podcast alle immer per Du sind. Das nur zur Erklärung. Und heute, so viel sei von meiner Seite zu Beginn verraten, sprechen wir vor allem über den Weg zur Diagnose, der ja oft sehr schwierig und sehr lang ist. Und da gleich meine erste Frage an dich. Wie war das in eurem Fall? Dein Mann ist an Alzheimer erkrankt. Wie war der Weg bis zur Diagnose?
Der Weg zur Diagnose ist eigentlich sehr typisch verlaufen für Jungbetroffene. Jungbetroffene sind jene, die unter 65 sind und an Demenz erkranken. Und so war es bei meinem Mann. Erste Anzeichen habe ich bemerkt. Wir haben damals im Ausland gelebt, vielleicht 3 Jahre bevor ich dann, als wir zurück nach Europa kamen, mich dem Hausarzt anvertraut habe. Und das war 2016. Und der schrieb gleich eine Überweisung mit der Diagnose Verdacht auf demenzielles Geschehen. Das war eigentlich ohne, dass er meinen Mann gesehen hatte, sondern nur aufgrund dessen, was ich ihm so berichtet hatte. Und jetzt war die Kunst, mein Mann, der ein sehr erfolgreicher Bauingenieur war, immer auf Auslandsbaustellen tätig, 30 Jahre lang, zu überzeugen, er möge doch mal sich psychiatrisch, neurologisch untersuchen lassen. Und gut, das hatte ich dann geschafft. Und 2016 ist er in Graz untersucht worden von einem Psychiater. Aber aufgrund der Tatsache, dass er noch so mitten im Berufsleben stand und dass er gerade eine Bandscheibenoperation hinter sich hatte, war man der Meinung, naja, die kognitiven Tests sind nicht so gut gelaufen, wie sie hätten sein müssen aufgrund seines Berufes, seiner Tätigkeit. Aber wir gehen mal davon aus, es ist höchstens eine Überarbeitung oder vielleicht die Auswirkung der Medikamente, die er während der, ja, die er erhalten hat, bevor er die Bandscheibenoperation hatte, hat er starke Schmerzmittel genommen. Ja, und dann hat sich das eigentlich 3 Jahre lang hingezogen. Auch das ist sehr typisch. 2017, weil er über Schwindel klagte und ich gemerkt habe, dass es ihm nicht gut ging, habe ich ihn, und das ist alles immer von mir ausgegangen, ich denke mal, wenn ich nicht da gewesen wäre, er alleine, hätte sich sicher zu dem Zeitpunkt noch keine Unterstützung geholt. Jedenfalls 2017 klagte er über Schwindelgefühle, auch das recht typisch. Und da habe ich ihn zu einem Neurologen geschickt. Es wurde ein MRT gemacht, aber da war nichts Auffälliges. Leider falsch gelesen, diese Bilder, wie wir 2019 dann erfahren haben, als ich die Bilder mitnahm zu einem Spezialisten. Und 2018 haben wir dann gemerkt, er hat in London gearbeitet und von London nach Toronto und immer mit besten Referenzen natürlich aufgrund dessen, was er vorher gearbeitet hatte. Und dann wurde er nach Kopenhagen versetzt, aber er war immer Bauleiter, also derjenige, der die Baustelle tatsächlich leitet, einer großen Metrostation in Kopenhagen. Und als wir gemerkt haben, dass er so, also dass all die Symptome, die schon vorher da waren, diese Vergesslichkeit, aber auch dieses Unwirschsein, aggressiv werden, irgendwie sich nicht zurechtfinden wirklich, als das so zunahm, da haben wir ihm gesagt, meine älteste Tochter und ich, du steigst am Montag nicht mehr ins Flugzeug, du bleibst hier und lässt dich untersuchen. Und auch dort noch, Ende 2019, sind wir natürlich wieder zu einem Psychiater, Psychologen gegangen, hieß es, es wäre ein Burnout. Und weil ich aber es irgendwie doch wissen wollte, habe ich ihn dann Anfang 2019, im Januar 2019, er hatte eine sehr gute Versicherung, da habe ich gesagt, okay, da machen wir jetzt einen PET-Scan. Ich bestehe da drauf. Und erst dann hat es sich gezeigt. Und mit diesem PET-Scan bin ich zu einem Spezialisten gefahren, der uns privat empfohlen wurde. Der war in dem Fall in Deutschland und dem habe ich alle Bilder mitgebracht, auch von den MRTs von 2017. Ja, da war ganz klar, diese Alzheimer-Erkrankung war schon sehr offensichtlich. Hätte man schon 2017 erkennen können. So war der Weg zur Diagnose.
Darf ich dich da gleich fragen, ist das was, was du häufiger hörst, dass das in Österreich eine Herausforderung ist, überhaupt einmal zu einer Diagnose zu kommen?
Absolut. Typisch, vor allen Dingen, wenn Menschen jünger sind, ist das der typische Weg, dass es 2, 3, 4 Jahre dauert, bis eine finale Diagnose gestellt wird. Weil man sich am Anfang ja auch damit begnügt, na, es könnte ja eigentlich nur so ein bisschen Überarbeitung sein, Stressfaktoren. Je nachdem, welchen Beruf man hat, ist es ja nicht untypisch. Und es wurde auch nicht, 2016 wurde nicht gesagt, nun machen Sie mal einen PET-Scan oder es hat sich eigentlich jeder damit beruhigt. Denn mein Mann war in sehr gehobener Position, dass das kein Demenzerkrankung ist.
Man möchte das wahrscheinlich dann auch sogar hören.
Und das hört man dann auch ganz gerne, obwohl man im Inneren fühlt, irgendwas passt da nicht.
Ja,
und ich habe ihn dann im Laufe der 3 Jahre, auch als er jetzt schon in Kopenhagen war und es ihm nicht gut ging, wieder über Schwindel klagte und er auch zugab, dass er überarbeitet ist, habe ich ihm zu einem Psychologen geschickt, weil ich dachte, so psychologische, therapeutische Gespräche tun ihm gut. Ja. Also man hätte das schon 2016 feststellen können.
Schwindel ist ja, glaube ich, etwas, was ein Alarmzeichen sein kann.
Kann ein Alarmzeichen sein. Also ich glaube, alles, was ich bis jetzt gelernt habe, ist, dass ja Alzheimer oft eine Ausschlussdiagnose ist. Also man schaut sich zuerst sehr viele andere Sachen an, so wie du gesagt hast, es startet oft beim Allgemeinmediziner, oft, dass der Partner etwas merkt. Und ich habe selber im eigenen Kreis gehört, also wo wirklich die Frau dann den Mann einmal dort hinbringt und sagt, du musst dir das einmal anschauen lassen, dann werden meistens so kleinere Gedächtnistests, Mini-Mental-Test heißt das, gemacht, um einmal zu schauen, kann ein Verdachtsmoment da sein. Und dann normalerweise, und ich glaube, du hast das geschildert, sollte eigentlich eine Folge von verschiedenen Untersuchungen, das fängt mit Laboruntersuchungen an, um eben andere Sachen auszuschließen, Burnout, Depression, was da alles da sein kann, bis hin dann zu bildgebenden Verfahren und schlussendlich, so wie du es auch geschildert hast, dann mit einem PET-Scan auch wirklich einen Biomarker zu haben, um zu sagen, das ist da. Aber ich habe selber auch schon in Gesprächen erlebt, war aber jetzt ein Patient, der älter ist, wo halt oft auch bei Psychiatern, Neurologen die Thematik ist, das ist normales Altern. Also dass oft vielleicht dann gar nicht so diese Sensibilität dann da ist, ich muss da doch noch einmal nachhaken und nachschauen, vielleicht kann das doch dahinter stecken. Also ich weiß nicht, ob es mit Stigma ist, aber wir haben schon oft so das Gefühl, so dieses Letzte, ich will dem wirklich auf den Grund gehen und das dann, so wie es bei dir war, dann auch wirklich rausfinden, was dahinter steckt, das passiert oft nicht. Und ich glaube, da müssen wir noch besser werden.
Es werden auch die Symptome, die waren mir damals nicht so bekannt. Vergesslichkeit, ja, das wusste ich. Ich wusste eigentlich relativ viel schon damals, weil ich mich, also ich lese gerne Zeitung und so. Und auch 2013, als ich die ersten Beobachtungen gemacht habe, habe ich diese Krankheit durchaus im Kopf gehabt. Aber was ich nicht wusste, Das sind diese Wahrnehmungsstörungen. Mein Mann fuhr nicht unbedingt, hielt nicht unbedingt die Spur beim Autofahren. Ja. Nun sind wir damals mit dem Auto zurück, eine große Strecke über den Iran, Armenien und so weiter, Türkei nach Österreich gefahren. Und ich habe immer wieder, ist mir ganz schlecht geworden, weil er im Grunde genommen, also aus meiner Wahrnehmung, hielt er nicht die Spur und kam, touchierte so fast links oder rechts andere Autos. Er war natürlich der Meinung, das ist meine Wahrnehmungsstörung ist und er hätte ja noch nie einen Unfall gemacht und ich soll meinen Mund halten. Wenn ich gewusst hätte, dass solche Sachen eben auch ein typisches Zeichen sind, ja, nicht nur die Vergesslichkeit. Die Vergesslichkeit ist im Grunde genommen bei dieser Erkrankung das geringste Übel. Aber diese Wahrnehmungsstörungen wären ein Hinweis gewesen, wenn ich es gewusst hätte. Und als wir dann 2019 zu diesem Spezialisten gingen, dann hat er meinen Mann ganz einfach ein Dreieck und ein Viereck abzeichnen lassen. Und dazu war er nicht mehr in der Lage. Und dann fällt es einem ein, ja, schon 2 Jahre vorher, er war handwerklich äußerst geschickt. Er sollte unserer Tochter ein Bild aufhängen und da erzählte unsere Älteste, ja, im Grunde genommen hat Papa das ja dann schon gar nicht mehr gekonnt. Das ist mir aufgefallen. Und dann hat unser Sohn schnell ausgeholfen. Aber da gab es viele Anzeichen.
Also denkst du, es ist auch schon etwas, auch als Angehöriger zu wissen, was unterschiedliche Signale sind? So wie du sagst, das eine ist halt Gedächtnis, aber das andere ist oft, ich habe das bei meinem Großvater erlebt, dieses räumliche und zeitliche Verlieren des Gefühls für Raum und Zeit. Also der hat mich dann oft um 3 in der Nacht angerufen und wollte mit mir plaudern und hat dann gesagt, Opa, es ist 3 in der Nacht. Also dass man als Angehöriger auch weiß, was sind andere Symptome, die Richtung gehen.
Ich glaube, dass das wichtig ist, dass die Symptome bekannter werden, vor allen Dingen bei den Jüngeren. Ich würde mal sagen, bei Älteren erwartet man sich das möglicherweise. Hat man diese Krankheit am Schirm, aber bei Jüngeren ja nun wirklich nicht. Und bei meinem Mann war es auch so, er hatte immer eine Sekretärin. Aber in dem Moment, 2017 ging das los, wo es üblich wurde, mit MS Teams zu arbeiten und sich alles selbst zu organisieren und selber die Termine einzutragen und dann zu den Besprechungen zu gehen. In dem Moment war er natürlich komplett verloren. Er hat dann geschimpft auf das Großraumbüro und das sei das Allerletzte und dass man sich alles selber organisieren muss, da hat er drauf geschimpft. Ich habe ihm beigepflichtet. Aber im Grunde genommen war er verloren, weil er vorher jemanden hatte oder eine Person hatte, die ihm das ja alles schön zurechtgelegt hat und ihm gesagt hat, wann er dran ist und wo die Termine sind. Ja.
Aber verloren wäre auch gewesen, wärst du nicht diese Stärke gewesen, die gesagt hätte, wir schauen uns das jetzt genau an, weil es gab ja, das hat mich schon auch stutzig gemacht, wie du das erzählt hast, eine Fehldiagnose oder mehrere vielleicht.
Ja.
Jemand anderer denkt sich, so wie du gemeint hast, Mario, man ist ja auch froh vielleicht, irgendwie, dass diese Diagnose nicht eintritt und lasst es mal bleiben. Aber in Wirklichkeit war es ja auch eine Hilfe, zu dieser Diagnose zu kommen. Das ist ja auch wahnsinnig wichtig.
Ja. Also es ist so, dass diese Bilder offensichtlich nicht immer gut gelesen werden können. Und das sagte uns der Professor in Deutschland, der sein gesamtes Berufsleben diese Bilder gelesen hat, also diese MRT-Bilder. Man muss da schon einen besonderen Blick auch drauf haben. Und vielleicht war das 2017 bei dem Neurologen noch nicht in einer kleinen Stadt in Kärnten. Vielleicht wäre das heute anders. Das wäre natürlich wichtig. Aber dennoch, vielleicht kann ich das auch sagen, wäre diese Diagnose früher gekommen, wären wir heute ein Sozialfall. Denn mein Mann ist durch Zufall, als er nach Kopenhagen versetzt wurde, an eine Berufsunfähigkeitsversicherung gekommen. Wir hatten zwar eine, die ging aber nur bis zum 60. Lebensjahr. Die haben wir als Studenten abgeschlossen oder er als Student der Meinung, mit 60 ist man ja schon. Also das ist ja schon so alt. Aber die dänische Berufsunfähigkeitsversicherung geht bis zum 67. Lebensjahr. Und da kommt jetzt das andere. Eine Diagnose, eine frühe, kann sehr hilfreich sein. Aber was ist, wenn die finanzielle Situation dann plötzlich nicht so ist, dass man damit gut leben kann?
Kommt da auf einen zu genau oder was habt ihr da erlebt an Kosten, die da auftreten und natürlich auch die Berufsunfähigkeit?
Also ich sage immer, Demenz muss man sich leisten können. Unsere Kinder waren noch im Studium, zumindest die Jüngste und der Sohn. Wir haben 3 Kinder Das muss finanziert werden. Es müssen Umbauten gemacht werden. Die Badewanne musste entfernt werden, so im Laufe der Zeit. Das war nicht gleich zu Beginn, aber es muss das Badezimmer entsprechend eingerichtet werden. Vor allen Dingen, wenn man vorhat, dass der Betroffene oder die Betroffene nicht ins Pflegeheim soll, für eine längere Zeit nicht zu Hause bleiben soll. Dann muss man die Wohnung so einrichten, dass es barrierefrei ist. Das sind hohe Kosten. Dann wollte ich natürlich noch weiter berufstätig sein. Brauchte also für meinen Mann jemanden, der ihm assistiert. Haben wir auch gefunden. Aber das muss man alles finanzieren können. Und da reicht das Pflegegeld, was man natürlich kriegt und was eine große Unterstützung ist. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Insbesondere, wenn ein Partner noch weiter berufstätig sein möchte. Dann sind es hohe Kosten. Also letzten Monat, da habe ich zum ersten Mal über 4 Wochen ein Ehepaar da gehabt, 24-Stunden-Betreuung. Es braucht 2 für meinen Mann. Und mein Mann geht in ein Tageszentrum und ich habe knapp über 5.000 Euro dafür ausgegeben.
Das kann sich aber fast niemand leisten.
Das kann sich niemand leisten. Auch wir können uns das nur leisten, weil wir ein bisschen gespart haben. Das können wir uns überhaupt nicht leisten von dem, was regelmäßig reinkommt. Überhaupt nicht. Das ist eine Ausnahme auch gewesen, die wir gemacht haben, weil ich nach 7 Jahren Pflege ziemlich am Ende bin. Ja.
Da sind wir bei dem Punkt, dass man ja auch immer sagt, Alzheimer betrifft natürlich auch wahnsinnig das engste Umfeld. Und in Wirklichkeit muss man ja auch darauf schauen, so wie du das gerade geschildert hast, dass einem selbst nicht die Kraft ausgeht. Du schilderst das alles wahnsinnig beeindruckend und emotional und locker, aber dahinter steckt ja auch für dich ein Leidensweg.
Es ist ein ziemlicher Leidensweg. Und vielleicht hat uns da aber geholfen, dass wir die meiste Zeit unseres Lebens im Ausland gewohnt haben und so zu Beginn des Jahres nicht wussten, wo wir am Ende des Jahres leben würden. Und da entwickelt man eine gewisse, Flexibilität. Und als die Diagnose kam, mein Mann war komplett verzweifelt. Er hat nur geheult, geweint. Er dachte, das ist jetzt gleich alles zu Ende. Er wird uns nicht mehr erkennen. Und hat über Jahre Antidepressiva nehmen müssen, um diese Stimmung ein bisschen zu heben. Aber ich habe damals für mich selber beschlossen, ich nehme das jetzt sportlich. Es gibt nur eine Möglichkeit, das jetzt durchzustehen, indem man das Beste draus macht und flexibel reagiert. Das habe ich zum Glück gelernt. Und das hält mich.
Darf ich dich da fragen, wie ist das auch mit dem familiären Umfeld, mit Freunden oder so? Wie geht man da mit dem Thema um? Ist man da transparent? Versucht man, sage ich, diesen Freundeskreis, der ja auch Unterstützung sein kann, möglichst aufrecht zu erhalten?
Absolut. Und das ist das Beste, was mein Mann machen konnte. Er hat sofort sich geoutet. Also allen, den Kindern, den Freunden, auch wenn er beim Hofer stand und an der Kasse nicht zurechtkam mit seinem Portemonnaie, dann hat er gesagt, ich habe Alzheimer. Das hat manchmal Menschen etwas irritiert. Aber ich glaube, das war das Allerbeste, denn unsere Freunde sind seitdem mit uns gewachsen. Wir haben nicht das Problem, dass wir ausgeschlossen sind. Gut, mein Mann hat nie in Graz wirklich gelebt, wo wir jetzt wohnen, weil er viel auf Baustellen war und ich zwar auch, aber nicht immer. Und ich habe schon eher meinen Freundeskreis in Graz gehabt, aber die sind mit uns zusammen gewachsen und die kommen uns auch von selbst besuchen, die bringen was zu essen mit. Ich gehe ganz bewusst mit ihm in Konzerte, ich gehe ganz bewusst mit ihm noch auf Reisen, obwohl das wahnsinnig anstrengend ist. Aber es ist irgendwie so auch mein Protest, dass man das machen kann auch und das mute ich der Gesellschaft auch zu.
Mhm. Wenn du an die Diagnose zurück jetzt denkst, und das habe ich selber gar nicht natürlich so am Radar gehabt, dass desto jünger die Patienten sind, desto weniger rechnet man eigentlich, dass da ein Alzheimer dahinter stecken kann. Was wäre so dein Ratschlag auch für die Gesellschaft, ging vielleicht zu groß, aber auch für das Gesundheitssystem? Du hast gesagt, du hast bist bei Spezialisten eigentlich gewesen, die es auch nicht am Radar gehabt haben oder zumindest dann nicht gesagt haben, da gibt es Leute, die sind noch prädestinierter dafür, das vielleicht zu beurteilen und hätten dich weitergeschickt, vielleicht Gedächtnisambulanz. Aber was wäre da so dein Ratschlag auch ein bisschen für das Gesundheitssystem? Wo müsste man da?
Also einmal, es gibt hier bekannterweise diese 14 Risikofaktoren, über die jetzt jeder spricht. Wobei ein Risikofaktor, nicht erwähnt wird, und das ist das Thema, ist der Stress. Der ist dort nicht erwähnt. Aber diese 14 Risikofaktoren, die eigentlich für jede Krankheit gelten, also dass man sich gut ernährt, dass man soziale Kontakte hat, dass man dass man sich bewegt und so weiter, dieses gesund Leben, das müsste mehr bekannt gemacht werden, denn dadurch kann man das Risiko schon um 45% lindern.
Also eine frühe Diagnose oder ein frühes Wissen um die Möglichkeiten, was man tun kann.
Um diese Sachen, und dann natürlich vielleicht nicht jeder kann seinen inneren Schweinehund überwinden. Das sage ich auch. Da müsste man wahrscheinlich auch schauen, was kann man noch von staatlicher Seite vielleicht so organisieren, dass man gar nicht erst in die Versuchung kommt. Ja. Ich erinnere nur, das ist ein blödes Beispiel vielleicht jetzt, aber in Amerika gab es diese XXXL-Cola-Becher zu trinken. Ich weiß nicht, wie viel da drin war. 2 Liter oder so. Die wurden dann verboten. Und es gibt nur noch 1 Liter oder 1,5 Liter. Aber dass man auch von staatlicher Seite überlegt, wie können wir es dem Menschen, also den Bürgern auch schmackhaft machen. Also das ist so ein Zusammenspiel von, es wird ja jetzt auch versucht, den Zuckergehalt der Nahrungsmittel draufzuschreiben und so weiter, so wie man das bei den Zigaretten macht, quasi. Ja, aber auch der Anreiz vielleicht, dass man gesund lebt, so wie in Deutschland. Wenn man präventiv etwas tut, dann bekommt man Punkte bei der Krankenkasse und kriegt am Ende ein bisschen Geld zurück. Also da gibt es ja verschiedene Modelle. Und und man selber muss natürlich auch das am Schirm haben. Ja.
Ich glaube, du sprichst auch ein ganz wichtiges Thema an, dass man ja bei allen Erkrankungen, aber das blendet man bei Alzheimer oft ein bisschen aus, was man selber tun kann. Und du sprichst ja an Lebensstilveränderungen, ich ernähre mich anders, ich mache andere Trainings, ich versuche ein bisschen mein Hirn fit zu halten, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, das ist auch nicht im Bewusstsein, was kann ich selber tun. Man denkt vielleicht immer an irgendwelche pharmazeutischen oder was man halt tun kann von ärztlicher Seite, aber ich glaube, man kann selber auch in dem Bereich viel tun, um das Ganze ein bisschen zu verzögern, oder?
Absolut. Also ganz wichtig ist, dass man etwas Sinnvolles tut. Egal, ob man jetzt pensioniert ist oder nicht, aber eine sinnvolle Beschäftigung, einen guten Freundeskreis, nach draußen gehen, über die eigenen Befindlichkeiten sprechen. Gut sehen ist sehr wichtig, gut hören ist sehr wichtig. Also rechtzeitig zum Hörakustiker gehen und mal die Ohren testen lassen. Denn das Ganze ja ist jetzt vielleicht nicht gleich ersichtlich, aber wenn ich nicht gut höre und nicht gut sehe, dann schließe ich mich natürlich aus, dann ziehe ich mich zurück. Das ist dann wieder ein Risikofaktor. Und da gibt es also eine Menge Sachen, die man selber tun kann. Was man nicht unbedingt beeinflussen kann, das ist etwas, was mein Mann auch hat, das ist Cholesterinämie, also erblich bedingt zu hohe Cholesterinwerte. Da kann man nahrungstechnisch was machen, aber das ist zum Beispiel ein Risikofaktor, den man nicht so, den kann man nicht sehr stark beeinflussen, aus meiner Sicht. Aber die anderen Risikofaktoren, das hat man eigentlich selbst im Griff. Aber da kommt dann der innere Schweinehund, wollte ich mal sagen. Den darf man nicht unterschätzen. Ja.
Den kennen wir alle. Ich würde da noch gerne anhacken, auch von deiner Erzählung, eben auch, wie Ärzte reagiert haben oder wie Diagnosen eben oder die Diagnose am Anfang nicht kam. Und das klingt ein bisschen so, als wäre das auch in der Ärzteschaft allgemein noch nicht unbedingt so auf einem Niveau, dass ich zum Beispiel, ich gehe einfach zu einem x-beliebigen Hausarzt und ich bin auf jeden Fall gut aufgehoben, oder interpretiere ich dich da falsch?
Also im Grunde genommen hat der Hausarzt, der schon ein wenig älter war und sehr erfahren, gleich die richtige Diagnose gestellt. Verdacht auf demenzielles Geschehen oder Verdacht auf eine demenzielle Entwicklung. Das war das, was der Hausarzt geschrieben hat. Der nächste Arzt war ein Neurologe, der hat es vermutet. Vielleicht hat er gesagt, sie könnten ja noch eine weitere Untersuchung machen, so eine Liquor-Untersuchung. Aber er hat mich auch beruhigt, weil er gesagt hat, ihr Mann hatte ja schwere, starke Schmerzen und dann diese Bandscheiben-OP. Es wird schon das gewesen sein. Ja, es war so eigentlich, ja, was sehr typisch ist, was ich auch weiß am Land, dass gerade bei älteren Betroffenen oder Älteren, die das vermutlich haben, dass man sagt, es ist halt das Alter. Was wollen Sie da machen? Und dass man es gar nicht erst diagnostizieren möchte.
Also ich habe eben auch einen Fall gehabt, oder ich kenne jemanden auch, da war es auch so, also vom Allgemeinmediziner alles eigentlich korrekt, so also quasi, wenn man sagen möchte, eingeleitet, Minimental, da könnte was sein, Verdacht anschauen, dann war eine große Untersuchung und dann beim Psychiater, Neurologen war schon älter, so quasi, naja, das ist alterstypisch, also wo das dann auch ein bisschen in diese Richtung geschoben wurde und dann nicht weiterverfolgt, da war auch eine sehr starke Partnerin dann dahinter, die das dann aber doch genauer wissen wollte. Und weil du das auch vorher gesagt hast, auch eben interessanterweise in diesen Themen eben Nachzeichnen von Figuren, geometrischen, wo sich da viel stärker oder beim Uhrentest dann auch gezeigt hat und weniger diese Gedächtnisleistung. Also ich glaube, da diese Sensibilität, nämlich auch beim Facharzt zu erhöhen, zu sagen, ja, Alter schon, aber sicher noch einmal drauf schauen.
Also es ist natürlich wichtig, dass man auch bei Älteren eine Diagnose kriegt. Denn es geht ja nicht nur die Vergesslichkeit mit der Krankheit einher, sondern dieses sogenannte herausfordernde Verhalten. Und das ist das, das muss man wissen als Angehörige, als Zugehörige oder als Freunde, was das bedeutet. Damit muss man umgehen lernen. Man muss auch lernen, anders zu kommunizieren. Wir sagen das validierend, also dass man immer dort ist, wo der Betroffene gerade ist, dass man nicht etwas verneint oder dass man etwas abstreitet, sondern dass man dem Betroffenen das Gefühl gibt, dass man ihn versteht und dass er damit der Betroffene sich gut fühlt. Das muss man alles lernen. Es ist ein ganz breites Wissen, was man braucht, um dann mit der Krankheit umzugehen.
Wie leicht ist dir das gefallen? Also wie gesagt, ich erlebe es ja auch immer selber, dieses Unverständnis auch oft des Partners eines Demenz- oder Alzheimer-Patienten, so wie du richtig sagst, das nicht zu bewerten, nicht zu hinterfragen, sondern ein bisschen so zu nehmen, wie es ist. Und das, so wie du es schilderst, das ist ja eine Riesenaufgabe, weil man ja beim Partner besonders emotional drinnen hängt. Ja? Bei jemand anderen tut man sich leichter, aber beim eigenen Partner ist ja diese Emotion so ganz stark immer da.
Ich würde sagen, das ist so wie bei den Kindern. Man versucht pädagogisch zu sein, aber ab und zu ist man das dann nicht. Und das darf auch
gelingt
sein.
Gelingt nicht immer
das. Das gelingt natürlich überhaupt nicht immer. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man sich dessen bewusst ist oder ob man es ständig falsch macht. Ja, und es ist eben auch eine Krankheit, die man nicht alleine bewältigen kann. Ich war jetzt neulich in Genf auf dieser Weltgesundheitskonferenz und da sagte eine indische Kollegin, es braucht 3 Menschen, die sich um einen Betroffenen kümmern. Und da kann ich nur sagen, ja, der Durchschnitt stimmt. Ist bei uns genauso.
Du engagierst dich ja sehr, weil du auch gerade angesprochen hast, du bist auch international unterwegs. Du leitest auch eine Selbsthilfegruppe für Angehörige.
Nicht mehr.
Nicht mehr, aber hast einen geleitet und hast ein breites Wissen auch weitergegeben. Wie wichtig ist das auch für die Angehörigen, sich auszutauschen?
Ich glaube, das ist unumgänglich. Ich habe das gemacht quasi wie eine, ja, für mich ist das eine Art Therapie auch gewesen, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftige. Und dann kommt man automatisch drauf, dass es gibt nicht viele, die sich damit so intensiv beschäftigen und vor allen Dingen vielleicht beschäftigen, aber nicht es dann weitergeben, dieses Wissen. Ja, oder und das, ja, das habe ich vielleicht auch im Ausland gelernt, dass man eben, wenn man weiterkommen möchte, muss man schnell kundtun, was man braucht und was man haben möchte. Und etwas, was ich weiß, gebe ich weiter. Das ist unumgänglich. Und wir haben etwas gehabt. Das habe ich sehr schnell rausgefunden. Es gibt in Bayern ein Rehabilitationszentrum, ein Alzheimer-Therapiezentrum in Bad Aibling. Ich will da keine Reklame machen, aber das ist ein Zentrum, wo sowohl Betroffene als auch An- und Zugehörige sein können und innerhalb der kürzesten Zeit zwischen 3 und 5 Wochen dieses gesamte Wissen, was man braucht, erwerben können. Und das denke ich, das wäre schon gut. Es gibt natürlich Angebote, wo ich mich weiterbilden kann, aber die werden zu selten angeboten. In Graz sind es 2, 3 Termine, die angeboten werden, da muss man dann auch Zeit haben. Aber man braucht ein ganz breites Wissen, also nicht nur im Umgang, aber auch im pflegerischen Bereich, aber dann auch mit all diesen Anträgen, die da zu stellen sind. Das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen überblickt.
Aber das wäre dann auch so quasi ein Wunsch von deiner Seite zu sagen, dass sich sowas eigentlich flächendeckend etabliert, diese Anlaufstellen niederschwellig, dass man dort hingehen kann, weil du hast jetzt auch einen spannenden Aspekt genannt, es geht ja nicht nur um die Therapie der Kranken oder Begleitung der Kranken, sondern es geht ja auch um sehr viel administrative Aspekte, die man wissen muss, und wir wissen mit Behörden sehr oft nicht immer das Einfachste, da umzugehen, da eine Anleitung zu haben, wie was ist für mich zu tun?
Es gibt sehr viele Angebote, aber was ich selber gemerkt habe, man ist am Anfang so erschlagen von allem, man bräuchte jemanden, der nach Hause kommt oder die nach Hause kommt. Dieses sogenannte Case Management, wie wir es in Holland haben zum Beispiel. Es gibt auch in Graz eine Institution, die nach Hause kommt. Die können aber gerade mal 100 Betroffene abdecken. Wir haben in Graz aber 5000. Also nur um die Dimension zu sehen. Und in Wien wird es das auch geben und in anderen Städten auch. Aber wir haben es nicht ausreichend. Und es ist ganz wichtig und ich denke, es würde sich zahlen, wenn man am Anfang gute Unterstützung kriegt und dieses Wissen zu Hause vermittelt bekommt und geschaut wird, was braucht die Familie jetzt oder was braucht der Betroffene. In Zukunft haben wir ja viel mehr Singles. Also wir haben dann nicht mehr den Betroffenen oder die Betroffene, die auf eine Familie oder so zugreifen kann. Wir haben mehr und mehr Singles. Deswegen ist es wichtig, dass auch dran gedacht wird, dass die Hilfe nach Hause kommt und eine Zeit lang begleitet. Im besten Fall über die Krankheit. Denn es gibt nach der Diagnose keinen Behandlungsplan. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass da dann so eine Checkliste in die Hand gedrückt wird und jetzt gehen Sie mal hierhin und dorthin. Und dies ist nötig und das ist nötig. Überhaupt nicht.
Ich finde das fast ein bisschen erstaunlich angesichts dessen, dass es immer mehr Menschen geben wird, die an Alzheimer oder anderen Formen von Demenz erkranken, weil wir als Gesellschaft immer älter werden. Und ich finde das auch einen wahnsinnig wichtigen Punkt, diese klassischen Familienstrukturen, die existieren ja teilweise auch gar nicht mehr. Man wundert sich ein bisschen, ist das Bewusstsein nicht groß genug dafür, dass wir da wirklich ein wichtiges Thema haben in unserer Gesellschaft?
Ich glaube, das Bewusstsein ist an sich da. Wir wissen um die Problematik, um die Herausforderungen. Ich glaube, das Gesundheitssystem versucht auch über die Pflege viel abzufangen, aber ich meine, es ist aus meiner Sicht, und Friederike, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, dadurch, dass es auch wenig therapeutische Konsequenzen nach der Diagnose gibt, so wie du gesagt hast, es gab ja wenig Möglichkeiten. Wir stehen jetzt am Anfang von neuen Möglichkeiten, die sich vielleicht etablieren, war es halt auch schwierig, wirklich einen Behandlungsplan anzubieten, sondern man war ein bisschen in einer Unmacht gewesen und jetzt sind wir vielleicht an der Schwelle, dass sich da was Neues tut. Aber ich glaube, das ist dem auch ein bisschen geschuldet, oder würdest du das anders sehen?
Na, es ist, glaube ich, immer noch nicht üblich, dass mit der Diagnose ein Behandlungsplan überreicht wird oder zumindest eine Checkliste, was jetzt alles zu tun ist. Das wäre schon sehr hilfreich. Ich weiß, dass die Arbeiterkammer eine sehr nützliche Checkliste hat, aber die Checkliste wird umso umfangreicher, je jünger die Person ist. Mhm. Ja? Und da brauchen wir noch mehr Algorithmen, die da ersichtlich sind. Das Zweite ist, worauf ich sehr baue, und das entwickelt sich zumindest in den Städten, ist die Nachbarschaft. Das ist diese sogenannte, was man nennt, Caring Community. Und das kann man nicht früh genug lernen. Also das ist etwas, was eigentlich schon im Kindergarten und in der Schule erlebt werden müsste. Und zum Teil wird das ja auch, dass es sehr gut ist, wenn man sich in einer Gemeinschaft weiß, wenn man voneinander weiß und wenn man, glaubt, dann ist es leichter, in Zukunft alt zu werden oder mit Krankheiten zu leben.
Und auch die Pflege natürlich zu Hause ist dann leichter, wenn ich rundherum ein Umfeld habe, dass das bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch noch unterstützen oder auffangen kann. Ja. Es ist auch leichter, dass die Leute länger Patienten zu Hause sind. Ja. Mhm.
Und du hast den finanziellen Aspekt angesprochen. Also man weiß ja, dass man sogenannte alternative Therapien, Kunsttherapie oder andere Geschichten, die können unterstützend sein, aber die kosten natürlich eine Menge Geld. Da ist der Zugang ja für viele Menschen einfach schon von Haus aus verwehrt.
Ja, und dieses Wissen hat man dann auch zu spät. So war das bei uns. Mein Mann verlor mehr und mehr die Fähigkeit zu schreiben, bis ich dann gehört hatte, er könnte ja zu einer Logopädin gehen. Ich dachte immer, Logopäden sind fürs Sprechen da. Nein. Die können auch dieses Schreiben noch erhalten, dann ist es schon immer fast zu spät. Abgesehen davon, man zahlt heutzutage für 10 Therapiestunden zwischen 800 und 1000 Euro und man bekommt von der Krankenkasse, und wir sind ganz normal versichert, wir haben keine Zusatzversicherung, kriegt man dann so um die 300 Euro zurück. Hm. das macht man ein, zweimal und dann kann man sich das kann man sich ausrechnen. Das kann man nicht über einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Also ja.
Darf ich dich da was fragen, weil wir doch die Digitalisierung in dieser Welt ja voranschreitet. Es gibt ja, weiß nicht, zu allem schon Apps. Das ist natürlich eine speziell herausfordernde Erkrankung Alzheimer. Gibt es da auch digitale Tools, Applikationen, wo du sagst, die sind schon sehr hilfreich, das müsste man wissen. Da kann man auch vielleicht kostengünstiger unter Anführungszeichen selber was machen.
Also das sind so Apps, also ich meine, die werden immer weiter entwickelt. Mein Mann hat an einer Multimodalstudie in Graz teilgenommen. Die wurde vom, Joanneum Research entwickelt, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Oder vom FH Joanneum, eins von den beiden. Auf jeden Fall waren das Übungen am Tablet, Gedächtnisübungen. Und dabei hat er erst wie ein Weltmeister die Übungen absolviert. Und dann ließ der Spaß nach. Das ist, denke ich mal, normal. Das, was aber wichtig war, es kam jede Woche eine Psychologin vom Roten Kreuz und hat nachgeschaut, ob er die Übung richtig gemacht hat. Das hat ihm gut getan. Aber ich denke mal, es gibt ja auch im Vorfeld, wenn man es schon so meint, dass man vielleicht vergesslich wird, gibt es, das ist bekannt, diese Fingerstudie und das Lethe-Projekt. Es gibt Apps, die einen an ein gesundes Leben erinnern. Ja, die einen daran erinnern, man soll jetzt bitte laufen gehen, tut die 10.000 Schritte oder iss noch einen Joghurt oder was auch immer, die einen über KI daran erinnern, was man am Tag noch machen könnte, um gesund zu leben. Das gibt es und das wird weiter ausgebaut. Und vielleicht hilft das manchen.
Aber da ist wahrscheinlich auch sehr der Partner gefragt oder ein Umfeld gefragt, das da auch so quasi nacharbeitet, weil wahrscheinlich der Patient selber sich immer schwerer tut, sich auch selbst an diese Hilfeleistungen.
Da sehe ich schon, dass, also wenn man alleine ist, ist das sehr schwer, denke ich mal. Da müsste schon jemand zu einem kommen und einen ermuntern, das zu tun im Laufe der Erkrankung. Man kann im Vorfeld, wenn man also nur so ein bisschen in Anführungsstrichen Vergesslichkeit hat, mild cognitive impairment heißt das, also so schon so eine Einschränkung, dann ist das sicher sinnvoll. Dann hat man vielleicht noch diese Muße, das zu tun. Ja.
Jetzt sprechen wir über den möglichst guten Umgang damit, wenn man mit dieser Diagnose konfrontiert ist. Wir sprechen in diesem Podcast natürlich auch über den Stand der Wissenschaft. Ich nehme mal an, dass das jemand wie du, der sehr betroffen ist, natürlich ganz besonders verfolgt. Wie hoffnungsfroh bist du denn, dass wir, wenn wir hier in 10 Jahren alle miteinander sprechen, sitzen würden und sprechen, sagen würden, okay, Gott sei Dank, es ist eine durch Medikamente besser heilbare Krankheit geworden?
Ja, das ist in unserem Fall sehr wichtig, weil wir 3 Kinder haben. Und die Älteste, sie ist Juristin, hat mich gebeten, dass ich jetzt endlich herausfinden lasse, ob bei meinem Mann eine genetische Komponente vorliegt. Und in dem Fall würde sie sich testen lassen. Und dann kommen neue Medikamente natürlich, dann sind die ganz, ganz wichtig. Also das muss also ein, wie soll ich sagen, es ist, neue Medikamente können natürlich die Krankheit noch weiter verzögern und geben vielleicht den Impuls, dass man sich früher diagnostizieren lässt. Aber gleichzeitig brauchen wir auch gesellschaftliche Veränderungen und Veränderungen im Gesundheitswesen. Ich glaube, das muss alles gut vorbereitet werden. Es reicht ja nicht aus, nur frühzeitig zu wissen, dass man diese Krankheit bekommt und dass es da ein Medikament gibt. Es muss auch möglich sein, weiter arbeiten zu können. Ganz normal. Dass man eine Assistenz bekommt und weiter noch im Beruf bleiben kann. Das war das, was mein Mann am meisten vermisst hat. Das war sein Beruf. Darüber hatte er sich definiert. Und da gibt es im Moment gar nichts. Nichts. Für Menschen mit Demenz gibt es keine Angebote. Und das müsste sich ändern. Dessen müsste man sich, das muss man, denke ich mal, das müsste auch politisch ein bisschen und begleitet werden.
Ja, also wir sehen es natürlich auch als Firma, die in dem Bereich tätig ist. Du sprichst das an, wir nennen es vielleicht im Fachjargon, das Gesundheitssystem darauf vorzubereiten. Aber ich glaube, es ist ein bisschen das zu sagen, wir müssen Strukturen schaffen für eine frühe Diagnose, für eine frühe Intervention, dass man was machen kann, dass man das ein bisschen hinauszögern kann. Aber ja, das Eindimensionale ist das Therapeutische im Sinne von pharmazeutische Medikamente oder was auch immer. Aber das Zweite ist natürlich auch diese Dimension, wie kann ich ein Umfeld schaffen, dass es den Personen, so wie ich dich richtig verstehe, erlebt, ihr Leben weiterzuleben, weil das ist vielleicht, Und da sind wir wieder bei dem Namen des Podcasts, das ist dann der Wirkstoff Mensch, der was dazu beitragen kann.
Ja, ja. Der Wirkstoff Mensch ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen in der ganzen Sache. Und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Es ist ja nicht alle Tage, dass man mit dem Geschäftsführer einer wichtigen Pharmafirma zusammensitzt, über dieses Thema reden kann. Gibt es einen Wunsch an die Pharmaindustrie von deiner Seite?
Also ich erstmal ein ganz großes Lob an Ihre Firma, weil ich hatte schon ein Interview mit einem Kollegen oder einer Kollegin von Ihnen. Ich finde es sehr positiv, dass Sie rausfinden wollen auch, wie es sich anfühlt mit einer frühen Diagnose. Denn es reicht nicht aus, nur früh diagnostiziert zu werden. Es muss eben, und das sind die Sachen, über die wir eben gesprochen haben, es müssen auch andere Parameter gegeben sein, damit man mit einer frühen Diagnose und mit den entsprechenden Medikamenten ein gutes Leben hat. Dass man noch weiter, wenn man das möchte und jung ist, im Beruf bleiben kann, dass man ganz ohne sich zu schämen einkaufen gehen kann, ins Konzert gehen kann, Kulturveranstaltungen besuchen kann und so weiter und so fort, dass man sich nicht verstecken muss. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich diese Aussicht jetzt, die finde ich fantastisch, dass es jetzt endlich einen Lichtblick gibt, das ist nicht zu unterschätzen. Das öffnet, denke ich, vieles und es geht ein bisschen weg dann auch von diesem Stigma, dass man sich zu Hause versteckt.
Also herzlichen Dank einmal natürlich für das Feedback, freue ich mich natürlich sehr. Und ja, wenn es etwas ist, was ich jetzt auch aus unserem Gespräch ganz stark mitnehme, ist wirklich nicht zu eindimensional auch als pharmazeutische Firma zu denken. Es geht, da steht wieder der Mensch im Mittelpunkt, es geht um andere Aspekte auch. Das haben wir nicht immer so gut am Radar, aber darum, glaube ich, wollen wir auch diesen Podcast ja immer wieder machen, um genau das zu hören, wo können wir da auch beitragen, weil wie gesagt, Medikation ist das eine, ich glaube, so wie Sie richtig sagen, da ist vielleicht ein Hoffnungsschimmer am Horizont, aber es gibt so viel anderes, was man tun können.
Ich wollte eben noch etwas sagen, das ist der finanzielle Aspekt und das ist etwas, was man als junger Mensch vielleicht so, wo man nicht gerne dran denkt. Das ist einmal die Vorsorge, die Erwachsenen, das Erwachsenenvertretungsrecht, was da zur Sprache kommen muss. Wenn man gesund ist und jünger ist, dann denkt man nicht dran, dass die Tragödie vielleicht nur 2 Sekunden entfernt ist und dass man jemandem anders, dass man sich schon im Vorhinein überlegt, wem man dann was anvertraut und was geregelt sein muss, wenn man krank ist. Und das Zweite ist dieser finanzielle Aspekt. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist so wichtig, denn es reicht nicht aus, die Pension reicht nicht aus. Und wie es bei meinem Mann ist, wenn man dann in mehreren Ländern gearbeitet hat und die eine Pension wird noch nicht ausgezahlt, weil da Pflichtversicherungsjahre fehlen. All solche Sachen können passieren. Das ist natürlich vielleicht wir gehören zu einer sehr kleinen Gruppe, wo sowas passiert. Aber dran zu denken, wenn man im Berufsleben steht, sich abzusichern für die Tragödie, die da vielleicht nur 2 Sekunden entfernt ist.
Ja, ich dieses Vorsorgepräventionsthema, wir haben es heute schon auch ein bisschen diskutiert. Wir Menschen ticken halt immer so, erst wenn was passiert, dann denkt man an das. Also ich schön, dass Sie das sagen. Und ich glaube, man soll es wirklich immer wieder natürlich am Radar haben und sagen und schauen, ja, vielleicht schaffen wir es, dass wir in diese Präventionsdenke reinkommen, zu sagen, ich bereite mich auf Sachen, die halt vielleicht manchmal im Leben nicht so glücklich laufen, vor.
Umso wichtiger und umso großartiger finde ich das, wenn jemand wie du die Erfahrungen mit uns teilt, uns vielleicht ein bisschen wachrüttelt auch in dem einen oder anderen. Ich fand das mit der Prävention auch so wichtig, dass man einfach weiß, und das ist ein hoher Prozentsatz, dass man nicht alles natürlich im Leben, aber ein bisschen was hat man schon selber in der Hand.
Man hat es selber in einer Hand. Und ich denke jetzt nicht nur an Menschen hier in Europa, ich denke vor allen Dingen auch an Menschen im globalen Süden zum Beispiel, die nicht das Geld haben für Medikamente oder für entsprechende PET-Scan oder was es da alles gibt. Die Krankheit ist eine globale Krankheit. Die hört nicht in Österreich auf und auch nicht in Europa auf. Und deswswegen bin ich auch bei Alzheimer's Disease International. Mit dabei, weil es wichtig ist, dass möglichst viele Menschen auf der Welt wissen, dass es diese Risikofaktoren gibt. Und das ist ja nicht nur wichtig zur Verhinderung dieser Krankheit, sondern auch für andere Krankheiten, die ja auch weltweit aufkommen. Dieses, was weiß ich, Obesity, also Übergewicht und so weiter und Blutdruckerkrankungen. Es hängt alles irgendwie zusammen. Aber ein gesundheitliches Wissen, das lernen wir offensichtlich noch nicht in der Schule. Also im Fach Biologie haben wir das früher jedenfalls nicht durchgenommen. Das wäre auch ein Wunsch. Es ist auch eigentlich ein Bildungsauftrag an Schulen und Kindergärten, über Gesundheit noch mehr zu informieren.
Und was man selber tun kann, also so wie du es halt schilderst, ja, es ist, auch wenn der innere Schweinehund einen manchmal natürlich auch ein bisschen zurückhält, aber es ist schon dieses, ja, du sagst das eh zu 100% richtig, dieses Bewusstsein zu haben, was habe ich in der Hand und wie kann ich es beeinflussen positiv.
Und Adipositas ist etwas, über das wir auch hier sprechen werden.
Auch ein Riesenthema, muss man auch sagen, ja.
Und ein Risikofaktor.
Ja. Und da sind wir auch bei den Lebensstilmodifikationen gewesen, die wir vorher angesprochen haben. Also da ist wahnsinnig viel drinnen natürlich auch. Ja.
Friederike, ich bedanke mich ganz, ganz sehr, weil ich finde das großartig, auch so frei davon zu erzählen und andere auch zu bestärken, vielleicht in einem Weg, der ja manchmal doch auch sehr schwer ist. Das haben wir schon auch verstanden, auch wenn du mit viel Leichtigkeit erzählst. Das ist kein leichter Weg für Angehörige. Und ich glaube, es wird vielen anderen Mut machen, die zuhören. Und das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts unter anderem.
Also was ich noch abschließend sagen möchte, das Leben ist nicht zu Ende mit dieser Diagnose. Man kann noch unendlich viel machen mit etwas Einschränkung. Vielleicht braucht man jemanden, der einem so den Weg zeigt. Und den muss man, wenn man ihn noch nicht gefunden hat, muss man sich welche suchen. Aber man kann noch reisen und man kann rausgehen und man kann es anderen Menschen zumuten, auch wenn man vergesslich ist oder auch wenn man nicht mehr so ganz gerade geht. Also ja, ich denke, das Outing ist, das ist zu der Krankheit stehen, das ist der erste ganz wichtige Schritt. Das wäre so mein Credo.
Also ich mag mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch heute. Und ich muss sagen, ich gehe mit so einem guten Gefühl raus, trotz, sage ich, dieser schwierigen Erkrankung. Aber du gibst wirklich so viel Positives zurück. Es war super. Dankeschön für das Gespräch.
Vielen, vielen lieben Dank. Mario, auch bei dir, aber du darfst noch nicht ganz weglaufen. Wir beide haben noch was vor. Wir sprechen am Ende jedes Podcasts über Mythen und Fakten, die es ja auch in Zusammenhang mit deiner Branche, mit Krankheiten, mit Therapien gibt. Und da haben wir uns noch was vorgenommen.
Das machen wir.
Ja, Mario, ein Mythos, den man oft hört. Möglicherweise hat man in sich vielleicht selbst schon mal gedacht, wenn man in die Apotheke geht und sich ein Medikament kauft. Eine Tablette kostet in der Herstellung ein paar Cent. Aber warum sind diese Medikamente für uns Menschen dann so teuer? Ich nehme mal an, da hast du einiges dazu beizutragen.
Ja, also das ist für uns ein sehr herausfordernder Mythos wirklich, weil es natürlich die Kosten oder den Wert eines Medikaments nur auf die Produktionskosten am Ende runterbricht. Und ich kenne den Mythos halt sehr oft im Zusammenhang, wenn man ein bisschen auf die Pharmaindustrie hinhauen will und sagen will, was kann die Tabletten schon kosten, wieso verlangen die so einen Preis? Aber ich glaube, man muss die Entwicklung und die Erzeugung und die Vermarktung eines Medikaments einfach vielschichtig sehen. Und ein großer Teil ist natürlich Entwicklung und Forschung, wenn es um Medikamente geht. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Also wir sprechen da nicht von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, sondern wir sprechen da von mehr als einem Jahrzehnt. Also von den ersten Ideen zu einem Produkt bis hin dann zu einer Zulassung können bis zu 13 Jahre vergehen. Und was auch zusätzlich ist, am Anfang hat man oft 5.000 bis 10.000 Moleküle, die man sich gern anschauen möchte. Bis man dann bei der klinischen Prüfung ist, sprich der Anwendung beim Patienten, sind schon nur mehr 8, 9. Aber von diesen 8, 9 Medikamenten ist es dann am Ende so, dass es genau eins in die Zulassung schafft. Das heißt, natürlich in dem Preis eines Medikaments ist diese ganze Forschung und Entwicklung ist dort auch abgebildet. Und auch die Misserfolge. Also wie gesagt, 9 gehen in die klinische Forschung, ein Medikament schafft es dann. Und mehr oder weniger, das wird alles abgebildet durch den Preis des Medikaments. Und die Entwicklung eines Medikaments kann mehrere Milliarden kosten. Also es kann 2, 2,5 Milliarden kosten. Und das spiegelt sich natürlich bis zu einem gewissen Grad dann am Ende im Preis wieder.
Apropos Preis. Was ja niemand so genau weiß, wie werden die Preise eigentlich festgelegt für Medikamente? In Österreich sind wir in einem staatlichen Gesundheitssystem, das im Verhältnis zu anderen Ländern eh noch ziemlich gut funktioniert, auch wenn es auch da schon ein bisschen anders ist als noch vor Jahren. Jedenfalls gibt es Mechanismen, wie das dann festgelegt wird, was für mich im Endeffekt als potenzielle Patientin so ein Medikament kosten darf.
Ja, also in Österreich gibt es ja so zwei Bereiche. Das eine, was muss ich mir selber zahlen, und das andere, was wird vom Staat übernommen. Mehr oder weniger, ich bekomme ein Rezept, dann gehe ich, zahle eine Rezeptgebühr und dann bekomme ich mein Medikament. Wenn wir heute eine, das nennen wir Rückerstattung wollen, sprich die Krankenkassen zahlen unser Produkt, dann müssen wir durch ein Einreichungsverfahren beim Dachverband der Sozialversicherungsträger gehen. Das heißt, wir reichen unser Medikament dort ein, dann kommt es zu einer pharmakologischen, zu einer klinischen und zu einer ökonomischen Evaluierung. Und basierend auf dieser Evaluierung wird dann ein Preis festgelegt. Und wenn man sich hier in diesem Bereich dann einigen kann auf einen Preis, dann ist das der Preis, den die Sozialversicherung oder die Kasse am Ende dann eigentlich dafür zahlt. Und dann bekommt man das gegen die Rezeptgebühr in der Apotheke. Das heißt, es gibt hier noch einige Evaluierungsschritte. Es ist jetzt keine freie Preisbildung in dem Sinn, sondern hier gibt es Evaluierungsschritte. Was ist der Wert eines Medikaments? Und basierend auf diesen, würde schon sagen, es sind Verhandlungen, die da stattfinden. Basierend auf diesen Verhandlungen wird dann ein Preis für Österreich definiert, zu dem eben die Kasse das dann rückerstattet.
Und ein Preis, der jetzt nicht das bedeutet, was diese kleine Tablette Warenwert hat, sondern was an Forschung und an Entwicklung und Bemühungen dahinter steckt.
Genau, also das ist natürlich alles darin abgebildet und ja, so ist es, du hast recht.
Ja, schön, dass wir dahinter die Kulissen schauen. Danke, Mario.
Gerne.
Jede Medizin hat eine Geschichte und heute haben wir wieder eine davon gehört. Eine Geschichte von Mut, von Hoffnung. Das war Wirkstoffmensch, der Podcast von Lilly. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch diese Folge berührt hat, folgt uns gerne und empfehlt uns weiter, denn geteilte Geschichten wirken am stärksten. Gerne schreibt uns auch an presse-austria@lilly.com. Wir freuen uns auf den Austausch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei Wirkstoffmensch. Bis dahin, passen Sie gut auf sich und andere auf.